Guten Morgen. Als ich heute Morgen am Frühstückstisch mit meiner Familie saß, habe ich Ihnen schon gesagt, ich habe diese Predigt im Februar geschrieben, aber sie ist heute sehr tagesaktuell. Ich weiß nicht, ob ihr heute Morgen schon euch die Nachrichten angetan habt, aber ja, ihr werdet es merken. Die Bewohner der Stadt waren zutiefst beunruhigt. Wie eine Riesenwelle des Meeres sahen sie die Gefahr eines neuen Krieges auf sich zukommen. Zwar hatte die Stadt dicke Mauern und stabile Tore, dennoch war es fraglich, ob sie auf Dauer einem übermächtigen feindlichen Heer standhalten würde. In dieser Atmosphäre der Angst fällt eine Gruppe junger Männer aus dem Rahmen, weil sie behaupten, sich nicht zu fürchten, selbst wenn die Welt untergehen würde. War das Galgenhumor? Wieso hatten sie keine Angst? Diese Männer waren Tempelsänger. Sie waren sich durchaus der drohenden Gefahr bewusst. Das Geheimnis ihrer Zuversicht war ihr Gottvertrauen. Sie wussten, dass der Höchste auf Erden bei ihnen war und nahm sein Wort ernst. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Diese Tempelsänger dichteten Psalm 46. Es gibt kaum ein Wort aus dem Psalm, das so aktuell ist wie dieses. Jesus selbst sagt in Lukas 21, 26, viele Menschen werden den Mut verlieren, wenn sie diese Schrecken über die Erde hereinbrechen sehen, denn selbst die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Alles, was sich zurzeit auf der Erde ereignet, die weltweiten Unruhen unter den Völkern, die Kriege und Naturkatastrophen sind noch nicht das Ende. Man braucht kein Prophet zu sein, um zu erkennen, dass noch Schlimmeres bevorsteht. Die Frage ist, wie werden wir damit fertig? Angst macht auf Dauer krank. Viele Menschen müssen deshalb schon ärztlich oder psychotherapeutisch behandelt werden. Vielleicht können wir etwas von den Tempelsängern vom Psalm 46 lernen. Ich lese uns den Psalm. Für den Chorleiter, ein Psalm der Nachkommen Korahs nach der Melodie Alamot zu singen, ein Lied. Gott ist unsere Zuflucht und unsere Stärke, der uns in Zeiten der Not hilft. Deshalb fürchten wir uns nicht, auch wenn die Erde bebt und die Berge ins Meer stürzen, wenn die Ozeane wüten und schäumen und durch ihre Wucht die Berge erzittern. Ein Fluss erfrischt die Stadt unseres Gottes, die heilige Wohnung des Höchsten. Gott selbst wohnt in dieser Stadt, deshalb ist sie uneinnehmbar. Gott wird sie jeden einzelnen Tag aufs Neue beschützen. Die Völker sind in Aufruhr und Königreiche fallen, denn Gott lässt seine Stimme erschallen und die Erde vergeht. Der allmächtige Herr ist bei uns und der Gott Israels ist unser Schutz. Kommt und seht die mächtigen Taten des Herrn, der Zerstörung über die Welt bringt und den Kriegen überall ein Ende setzt. Er zerbricht die Bögen und spaltet die Speere. Er verbrennt die Streitwagen im Feuer. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will von allen Völkern verehrt werden auf der ganzen Welt. Der allmächtige Herr ist bei uns. Der Gott Israels ist unser Schutz. Soweit der Psalm 46. Es ist ein Lied, das der allgemeinen Ermutigung und der Anbetung dient. Alamot heißt nach Mädchen weise, eine Bezeichnung, die wir heute nicht mehr einordnen können. Die Psalmen 46 bis 48 sind Loblieder, die die Befreiung von einem schrecklichen Gegner feiern. Psalm 46 könnte geschrieben worden sein während der Geschehnisse, die wir in unserem Lesungstext gehört haben. Nachdem das assyrische Heer in das Land einmarschiert war und Jerusalem zur Zeit Hiskias umstellt hatte. Der Feind stand um Jerusalem und wollte es vernichten. Und wir hören die lästernden Worte Sanheribs bzw. seines Mundschenks, der für ihn spricht. In 2. Könige 18, 19b folgende steht: So spricht der König von Assyrien, auf wen vertraust du, dass du dir so sicher bist? Glaubst du, Kampfkraft und zahlenmäßige Stärke durch bloße Worte ersetzen zu können? Auf wen vertraust du, dass du dich gegen mich erhebst? Auf Ägypten? Auf den Herrn? So krölte der Mundschenk des im Namen König Sanheribs von Assyrien. Darf ich dich fragen, auf wen vertraust du? Auf wen vertraust du? Heute krölen andere in ihrem Hochmut. Wir sehen sie jeden Tag in den Medien aufgeplustert herumkrölen. Weltweit. Sie wollen uns Angst machen, sie drohen uns. Und wem vertraust du? Die Betonung liegt in diesem Psalm auf der Gegenwart Gottes inmitten seines Volkes und auf den Auswirkungen der Entscheidung, ob wir ihm in Veränderung und Schwierigkeiten unseres Lebens vertrauen oder nicht. Das Augenmerk des Psalmisten richtet sich auf den Herrn und darauf, was er dem Menschen bedeutet, der ihm sein Vertrauen schenkt. In Vers 2 heißt es: Gott ist unsere Zuflucht und unsere Stärke, der uns in Zeiten der Not hilft. Deshalb fürchten wir uns nicht, auch wenn die Erde bebt und die Berge ins Meer stürzen, wenn die Ozeane wüten und schäumen und durch ihre Wucht die Berge erzittern. Viele Menschen haben Angst, dass Berge oder Städte infolge eines Erdbebens oder einer anderen Katastrophe plötzlich ins Meer stürzen könnten oder einstürzen können. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass genau dies in Nordafrika passiert ist. Vielleicht könnt ihr euch an die Bilder erinnern. Der Psalmist sagt jedoch, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen, selbst wenn die Welt untergeht. Angesichts totaler Zerstörung drückt der Verfasser die stille Hoffnung aus, dass Gott ihn bewahren kann und will. Und selbst wenn wir sterben müssen, werden wir in seiner Herrlichkeit wieder aufwachen und leben, wenn wir an ihn geglaubt haben. Es scheint unmöglich, über das Ende der Welt nachzudenken, ohne Angst zu bekommen. Habe ich recht? Doch die Bibel ist unmissverständlich. Sogar inmitten vollkommener Zerstörung ist Gott unsere Zuflucht. Das ist auch das, was Luther in Unsere feste Burg ist unser Gott besungen hat, schon damals. Gott ist unsere Zuflucht. Er ist kein provisorischer Unterschlupf. Er ist unser ewiger Zufluchtsort und kann uns Kraft und Frieden schenken, egal wie die Verhältnisse aussehen. Ein Frieden, der von ihm kommt, der höher ist als alle Vernunft. Eine Gabe des Geistes. Er ist unser himmlischer Vater, der uns unbeschreiblich liebt. Wir kommen von Ostern und haben hoffentlich noch die Bilder vor uns, wie der Sohn aus tiefer Liebe zu uns am Kreuz starb, all das Leid auf sich nahm, die Strafe auf sich nahm, die wir verdient haben. Niemand liebt uns so sehr wie der Herr. Er wird uns retten. Niemand und nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Paulus, der selbst so viel Leid erleben und als Märtyrer sterben musste, schreibt im Römerbrief: Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft, ja nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Das Wort, das im Psalm 46, Vers 2 mit Zuflucht übersetzt wird, bedeutet Zufluchtsort, ein hoher Turm, eine Festung. Diese Ausdrücke verdeutlichen, dass Gott ein Schutz für seine Kinder ist, wenn alles um sie herum zusammenzubrechen scheint. Aber er schützt uns nicht mit der Absicht, uns zu verzärteln. Er gibt uns Zuflucht, damit er uns stärken kann und wir den Anforderungen und Gefahren des Lebens wieder begegnen können und sie meistern können. So heißt es auch in Jesaja 40, 27 folgende: Warum also sagst du Jakob und du Israel, der Herr weiß nicht, wie es mir geht und mein Recht ist ihm egal? Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde. Sein Verstand ist unergründlich. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, ihm vertrauen, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie werden gehen und werden nicht matt. Wenn ich den Text lese, dann muss ich manchmal an mich selbst denken. Laut Laborbericht arbeiten meine Zellkraftwerke, die Mitochondrien, nur noch sehr, sehr schwach. Oft spüre ich das auch. Aber der Herr gibt mir immer wieder Kraft. Immer wieder auch da, wo ich kaum denke, dass es funktioniert mit einem chronischen Erschöpfungssyndrom. Aber ich merke auch, ich muss mich ihm völlig ausliefern und ihm vertrauen. Der Herr hilft seinen vertrauenden Kindern. Das erlebe ich immer wieder und ihr kennt das auch. Er ist tatsächlich in unserer Schwachheit stark. Aber oft wenden wir uns bei Bedrohung und Angst an vermeintlich andere Mächte. In Krisenzeiten neigten die Führer des Volkes Israel sehr stark dazu, sich Hilfe von Seiten der Ägypter zu holen, anstatt sich an den Herrn zu wenden und ihm zu vertrauen. Und heute ist es leider nicht anders. Auch nicht bei uns in Deutschland. Um sich vor Autokraten zu schützen, sucht man Hilfe bei anderen Staaten, die oft auch von Autokraten regiert werden. Man geht Bündnisse mit Herrschern ein, die man lieber nicht eingehen sollte. Kein Herrscher dieser Welt kann helfen. Keiner. Es mag Herrscher geben, die dies behaupten. Es mag Militärbündnisse geben, die dies behaupten. Es mag politische Parteien geben, die das behaupten. Es mag falsche Propheten und Messiasse geben, die dies behaupten. Aber es ist und bleibt eine Lüge. Eine satanische Lüge. Und wenn wir dieser Lüge glauben, ist es fatal. Der Herr sagt in Jesaja 30,1: Meinen widerspenstigen Kindern wird es sehr schlecht gehen, Sie schmieden einen Plan, der nicht von mir ausgeht. Sie schließen ein Bündnis, das nicht nach meinem Sinn ist. Dadurch schaufeln sie Sünde auf Sünde. Sie machen sich auf den Weg nach Ägypten hinab, ohne mich zu fragen. Sie suchen dort beim Pharao Zuflucht und wollen sich dort unter dem Schutz Ägyptens bergen. Doch die Zuflucht zum Pharao wird sie beschämen und die Flucht unter dem Schutz Ägyptens wird ihnen zur Schande werden. So damals schon der Jesaja. Uns hilft kein anderes Land, kein Herrscher, keine Partei, kein Mensch, kein Bündnis. Helfen kann allein nur der einzig wahre und lebendige Gott, unser Herr. Er ist eine all- und immer gegenwärtige Hilfe, die uns jedoch zuteil werden kann, wenn wir ihm vertrauen. In Matthäus 13, 58 heißt es, und er, Jesus, tat dort, nämlich in Nazareth, nur wenige Wunder, weil sie nicht glaubten. Daher lasst uns dem Herrn vertrauen. Gott ist unsere Zuflucht und unsere Stärke, der uns in Zeiten der Not hilft. Das Wort Not spricht von Menschen, die in der Klemme sitzen oder in die Ecke getrieben wurden und nicht allein herauskommen. Und wie vielen Menschen geht es heute so? In die Ecke getrieben durch Krieg, Diktatoren, Verfolgung, Flucht, Armut, Krankheit oder weil die Schöpfung aufgrund des Klimawandels und Sündenfalls tobt und sie bedroht. In einem solchen Fall heißt es, fürchte dich nicht. Als die assyrischen Führer Jerusalem damals bedrohten, sagte Jesaja zu Hiskia, fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast. Die Erde mag sich wandeln, die Berge mögen ins Meer stürzen, Erdbeben und Sturmfluten mögen auftreten, aber alles unterliegt der Kontrolle unseres souveränen Gottes. Er schreibt die Geschichte. Auch deine persönliche Lebensgeschichte. Er, jede Minute, jede Sekunde. Niemand anderes. Er, der für dich gestorben ist aus unbeschreiblicher Liebe. Er hat die Kontrolle. Die Wasser bzw. Ozean in Vers 4 mögen auf die Ruhelosigkeit der Nation hindeuten. Jesus selbst erwähnt diese Ruhelosigkeit der Nation in seinen Endzeitreden. Und auch die Offenbarung prophezeit sie. Die Nationen werden immer unruhiger und Schrecken erfüllt sie. Das merken wir gerade weltweit. Aber Gottes Kinder dürfen vertrauend ruhig bleiben, denn der Herr ist ihre Zuflucht. Ihn überrascht nichts. Er schreibt souverän die Geschichte. Er hat alles vorhergesagt. Er hält die Fäden in der Hand. Er führt die Regie. Ihm gehört der Sieg allein. Ihm. Er ist unser alles überragende, starke Turm und unser Zufluchtsort in den Stürmen des Lebens. Der Herr schenkt seinen vertrauenden Kindern Zuflucht, Sicherheit und Frieden, denn der Sieg gehört ihm. Und so heißt es weiter im Psalm 46, ein Fluss erfrischt die Stadt unseres Gottes, die heilige Wohnung des Höchsten. Gott selbst wohnt in dieser Stadt, deshalb ist sie uneinnehmbar. Gott wird sie jeden einzelnen Tag aufs Neue beschützen. Der Schauplatz verlagert sich nun in die Stadt Jerusalem, wo die Menschen von der assyrischen Armee umzingelt und bedrängt werden. Wasser ist ein kostbares Gut. Durch viele große Städte fließen Flüsse. Sie sicherten den Lebensunterhalt der Bewohner, indem sie Landwirtschaft ermöglichten und die Gelegenheit boten, mit anderen Städten Handel zu treiben. Jerusalem ist aber eine der wenigen Städte der Antike, die nicht am Ufer eines Flusses gebaut waren. In weiser Voraussicht hatte Hiskia ein unterirdisches Wasserleitungssystem errichten lassen, das die Wasser des Gihon mit dem Teich Siloah innerhalb der Stadt verband und so die Stadt mit Wasser versorgte. Durch Jerusalem gibt es keinen Fluss. Doch Gott war für die Stadt wie ein Fluss, der es den Menschen ermöglichte, dort zu leben. Der Psalmist wusste, dass Gott ihr Strom war, der sie mit dem Wasser des Lebens tränkte. Gottes Volk war schon immer von den verborgenen geistlichen Quellen abhängig, die bei Gott allein zu finden sind. Solange Gott bei seinem Volk lebte, war die Stadt unbesiegbar. Aber als sich die Menschen von ihm abwandten, beschützte Gott sie nicht länger und Jerusalem fiel in die Hände des babylonischen Heers. Immer wenn sich Israel wieder an die heidnischen Nationen wandte, um sich Hilfe zu erbitten, so wurde die Not am Ende noch größer. Das ist heute nicht anders. Nicht in Israel und auch nicht bei uns. In der Tat ist Jahwe der Höchste. Sobald er nur seine Stimme erhob, war der Feind schon besiegt. So lesen wir in Vers 7 und 8. Die Völker sind in Aufruhr und Königreiche fallen, denn Gott lässt seine Stimme erschallen und die Erde vergeht. Der allmächtige Herr ist bei uns, der Gott Israels ist unser Schutz. Jahwe ist der Herr der Herrscher, der Herr der himmlischen und irdischen Heere. Und der Oberste des Heeres ist immer mit uns, denn es ist Immanuel, Gott mit uns, der Friedefürst. Unabhängig von den Umständen dürfen wir aus seiner Quelle des Segens und auch der Freude schöpfen und den Frieden und die Kraft finden, die wir brauchen. Daher diese Früchte des Geistes, die in Galater 5 genannt werden, das sind übernatürliche Früchte, die gerade in so einer Zeit wie dieser uns Gott schenken möchte. Frieden, Freude, Dankbarkeit, trotz allem. Der Herr schenkt seinen vertrauenden Kindern Zuflucht, Sicherheit und Frieden, denn der Sieg gehört ihm. Und so schreiben uns die Psalmdichter weiter, kommt und seht die mächtigen Taten des Herrn, der Zerstörung über die Welt bringt und den Kriegen überall ein Ende setzt. Er zerbricht die Bögen und spaltet die Speere, er verbrennt die Streitwagen im Feuer. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will von allen Völkern verehrt werden auf der ganzen Welt. Der allmächtige Herr ist bei uns, der Gott Israels ist unser Schutz. Der dritte Schauplatz sind die Felder um Jerusalem herum, nachdem der Engel durch das Assyrische hergezogen ist. Bedeckt sind sie mit gefallenen assyrischen Soldaten, umgeben von zerstörten und verstreut umherliegenden Waffen und Ausrüstungsgegenständen. Eine Schlacht hat es nicht gegeben, aber der Engel des Herrn ließ diesen Beweis als Glaubensermutigung für Israel zurück. Der Herr besiegt seine Feinde und macht sie unschädlich, indem er ihre Waffen zerstörte. Seid still, meint wörtlich, nehmt eure Hände weg, entspannt. Wir sind Menschen, die am liebsten Hand anlegen und ihr Leben selbst meistern wollen. Aber Gott ist Gott und wir sind bloß seine Diener. Weil Hiskia und seine Führer Gott Gott sein ließen, hat er sie aus der Hand ihrer Feinde errettet. Hiskia betete folgendermaßen zu Gott: Und nun, Herr, unser Gott, rette uns doch aus seiner Hand, damit alle Königreiche der Erde erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist. 2. Könige 19, 19. Der Herr bezeichnet sich selbst als der Gott Jakobs bzw. Israels. Und wir erinnern uns daran, wie oft Jakob in Not geriet, weil er versuchte, Gott zu spielen und in widrigen Umständen selbst Hand anlegte. Es gibt einen Zeitpunkt, an dem man auf Gottes Geheiß hin handeln muss. Aber bis dahin sollten wir lieber unsere Hände aus dem Spiel und Gott ans Werk lassen, zu seiner Zeit und auf seine Weise. Wenn wir seinen Verheißungen vertrauen, so wird uns das davor schützen, uns in Gottes Angelegenheiten einzumischen. Lest die Bibel und sucht bewusst nach all den Verheißungen, die der Herr uns gibt. Macht es mal. Sucht mal nach all den Verheißungen. Und macht euch bewusst, wie viele Verheißungen er schon davon treu und zuverlässig erfüllt hat. Bis ins Detail. Auf den Herrn ist Verlass. Was er zusagt, das hält er auch. Leider rühmen sich viele Menschen ihrer eigenen Taten, ohne Gott die Ehre zu geben. Wir Menschen neigen schrecklich zu Hochmut und Stolz. Beides ist zerstörerisch und verursacht fürchterliches Leid. Viele Menschen danken dem Herrn noch nicht mal für Kraft und Atem, die er ihnen umsonst gibt. Sie fürchten und achten Gott nicht und nehmen nicht wahr, wie er überall am Wirken ist und jeden Tag sie versorgt und beschenkt. Aber das wird sich ändern. Es gibt ganz viele Stellen in der Bibel, die davon schreiben. Ich lese uns ein paar vor. Psalm 22, 28. Die ganze Erde wird den Herrn anerkennen und zu ihm zurückkehren. Die Menschen aller Völker werden sich vor ihm verneigen. Psalm 64, 10. Dann werden alle Menschen voller Ehrfurcht dastehen. Sie werden die mächtigen Taten Gottes verkünden und erkennen, was er getan hat. Psalm 86, 9. Herr, alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und dich anbeten und deinen Namen preisen. Psalm 102, Vers 16. Die Völker werden den Herrn fürchten und alle Könige der Erde werden vor seiner Herrlichkeit erbeben. Und in Jesaja 2, Vers 11 steht, er wird die hochmütigen Augen der Menschen senken und die Stolzen demütigen. An diesem Tag wird nur der Herr allein erhaben sein. Krieg und Zerstörung sind unvermeidbar in dieser gefallenen, finsteren Welt. Doch Gottes endgültiger Sieg steht schon fest. Jesus Christus sagt, ich bin gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Und er sagt auch, dass er gekommen ist, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Er kämpft für seine Kinder mit seinen Heerscharen. Jesus wird wiederkommen und allem Hochmut und Stolz, allem Leid und Kampf, allem Chaos und Unglaube ein Ende bereiten. Dann werden alle Menschen vor dem allmächtigen Herrn ihre Knie beugen. Deshalb sollen wir schon jetzt still werden und erkennen, dass er Gott ist. Er will, dass wir ihn seine Macht und Majestät anbeten. Er möchte von uns geliebt werden. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Was wir in unserer Zeit brauchen, ist Umkehr zum lebendigen, liebenden, allmächtigen Gott, unserem himmlischen Vater. Dort, wo Menschen ihre Knie vor dem liebenden Herrn beugen und ihn anbeten, werden sie heil und wirklich frei. Nur dort. Lasst uns jeden Tag die Zeit nehmen, um im Gebet auf ihn zu sehen und ihn zu verehren. Werdet stille vor ihm und lass dich von ihm beschenken. Der Herr schenkt seinen vertrauenden Kindern Zuflucht, Sicherheit und Frieden, denn der Sieg gehört ihm. Amen. Lasst uns nun stille werden vor unserem Herrn. ihn anbeten, ihm danken und auch Fürbitte tun für diese Welt. Lasst uns miteinander eine Gebetsgemeinschaft haben.